Vor allem, wenn man irgendwo auf dem Campingplatz rauffährt. Man baut kurz auf und dann kommen schon die ersten neugierigen Blicke. Und dann darf man natürlich einmal eine Führung geben. Aber wenn man das wirklich vom Scratch wirklich gebaut hat, dann ist man natürlich auch ein Stück weit stolz darauf und zeigt es halt auch gerne. Ne?
B&P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des Business Talk. Mein Name ist Tobias Pusch, mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und diese Episode ist an einem ziemlich ungewöhnlichen Ort entstanden, und zwar in einem Wohnwagen. Allerdings ist das auch kein ganz normaler Wohnwagen, sondern das ist so ein Modell, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Hütte, die auf einen Anhänger geschraubt wurde, und die werden hier seit neuestem produziert. Und zwar von der Firma Holzbauweise, The Caravan Factory. Die sitzen in Barkstedt und der Inhaber, das ist der Kevin Schmidt. Ich habe den Kevin Schmidt besucht, damit er mir mal zeigt, was er da macht. Seit ungefähr einem Jahr ist er dabei, hat zum Beispiel auch schon den Gründerstar gewonnen. Das ist ja der Gründerpreis der Region Stade, der im vergangenen Jahr in Buxtehude verliehen wurde. Also er hat da durchaus Aufmerksamkeit erregt, denn das, was er da macht, das ist schon wirklich besonders. Denn durch diese Holzbauweise ergeben sich eine Reihe von Vorteilen. Zum Beispiel ist das Ding einfach mal besser gedämmt. Man hört also, wenn man drin ist, viel weniger. Es sind auch doppelt verglaste Scheiben drin. Andere Sache ist natürlich auch, dass es viel nachhaltiger ist. Völlig klar. Und es sieht einfach auch total gut aus und ist innen auch pfiffig gelöst. Ganz tolle Details sind da drin. Auf diese Sache aufmerksam gemacht, auf die Story, hat uns übrigens der Matthias Reichert. Das ist der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung im Landkreis Stade. Und der ist bei dem Gespräch auch dabei. Und dann berichten die beiden gegen Ende dann auch, wie das so ist, wenn man als Gründer vielleicht eine tolle Idee hat, so wie der Kevin, der das in Kanada aufgeschnappt hat, übrigens so diese ungewöhnliche Wohnwagen-Idee. Was macht man dann, wenn man das vielleicht in die Realität umsetzen möchte? Der Kevin übrigens kam da auch nicht so ganz ohne Vorwissen hin. Der ist eigentlich gelernter Kfz-Mechaniker, hat dann mal eben noch ein Maschinenbaustudium draufgesattelt, hat schon bei BMW gearbeitet, war da wirklich also, wenn man so will, auf der Karriereautobahn. Ja, und jetzt ist er abgebogen mit der Hilfe von Matthias Reichert und seinen Kolleginnen und Kollegen. Alle Details zu dieser spannenden Geschichte hören Sie jetzt. Wir wünschen viel Spaß. Ach so, und wer einigermaßen spontan ist und sich so einen Hänger von Kevin mal anschauen will, dem sei eine Messe ans Herz gelegt, die jetzt vom 13. bis 15. September auf dem Gut Basthorst bei Trittau stattfindet. Die nennt sich Adventure Northside. Und dort mal die Augen offen halten nach Holzbauweise The Caravan Factory.
Ja, hallo Kevin, hallo Matthias. Danke für die Einladung an diesen ungewöhnlichen Ort. Ich versuche das erstmal so ein bisschen selber zu beschreiben. Wir sitzen hier in einer fahrbaren Hütte, würde ich sagen. Also es ist eine Holzhütte mit so einem Satteldach. Aber da sind Räder drunter und eine Anhängerkupplung dran. Es ist also ein Wohnwagen, der aber sehr ungewöhnlich aussieht. Kevin, erzähl du das vielleicht auch nochmal so ein bisschen. Was ist das hier? Wo sitzen wir drin? Wie heißt das Modell? Und was unterscheidet das von einem typischen Wohnwagen, wie wir ihn alle kennen?
Ja, erstmal schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Genau, wir sitzen hier in einem kleinen Wohnwagen, hast du schon ganz richtig gesagt. Das schaut auch erstmal aus wie eine kleine Holzhütte. Was haben wir hier? Also wir haben hier unser erstes Modell, was wir so auf den Markt gebracht haben. Das ist der Holzbauweise HC240. So nennen wir den intern. Und die Besonderheit gegenüber konventionellen Fahrzeugbau oder Caravanbau ist hier auf jeden Fall die grundsätzliche Bauart des Fahrzeuges. Denn wie du schon festgestellt hast, wir haben hier ein Satteldach. Das heißt, man könnte hier vermuten, dass hier nicht normale Glasfaserwände mit Schaumstoffdämmung hier zum Einsatz gekommen sind, sondern wir haben hier wirklich ein Holzständerwerk mit ökologischer Dämmung, die wir hier verbaut haben, und haben hier im Prinzip eigentlich ein Tiny House oder ein normales Holzhaus im kleinen Format zusammengeschrumpft, wirklich, dass es nutzbar ist zum Campen.
Das, genau, Tiny House trifft es ganz gut so. Es ist wirklich erinnert auch optisch an ein Haus. Es hat richtige Glasfenster. Matthias, du sitzt hier unter so einer Art Dachfenster, Velux-Fenster, würde ich sagen. Ist natürlich nicht von Velux, aber so ein Dachfenster, das von oben schönes Licht reinkommt. Es gibt hier eine Kochstelle, es gibt einen Kühlschrank. Wir sitzen hier, Matthias und ich, wir sitzen hier so auf einem Sofa, das wahrscheinlich zum Bett auch umbaubar ist. Mhm. Für zwei Personen, nehme ich an. Und in der im Artikelnamen kommt vor, dass die Zahl 240, das ist vielleicht die, ist das die Länge?
Ja,
ne? 240 genau. Zentimeter, das kommt auch in etwa hin. Breite, 1,80.
1,60
in der Art. 1,60, okay. Ja. Also das Ding ist schon wirklich sehr überschaubar. Aber man hatte das Gefühl, es ist alles drin, was man braucht. Matthias, wenn wir hier drin sitzen, hättest du gedacht, so von außen, dass das innen so, weiß ich ja, fast schon geräumig und vor allem super gemütlich ist?
Tatsächlich bin ich ja nun ein bisschen vorbelastet, weil Kevin und ich, beziehungsweise wir beide von der Wirtschaftsförderung und von The Caravan Factory nun länger schon Kontakt haben. Von daher muss ich ehrlicherweise sagen, zu Beginn wusste ich es nicht, aber jetzt durch unsere gemeinsame Zeit habe ich mir natürlich auch schon den einen oder anderen Blick mal auf der Homepage oder jetzt hier heute Natura eben auch schon gemacht. Also von daher muss ich ehrlicherweise sagen, ja, zum jetzigen Zeitpunkt.
Und warum hat denn das noch nie jemand anders gemacht?
Ja, ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar ist es so, dass ich vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren, in der Situation war, dass ich ein neues Campingfahrzeug gebraucht habe und ich habe mich einfach auf YouTube ein Stück weit inspirieren lassen. Mhm. Was gibt es? Was kann man so machen? Ich war da erstmal relativ frei von den Gedanken her. Wir hatten vorher einen VW Caddy ausgebaut und der wurde uns dann zu klein. Und daraufhin bin ich auf einen Kanadier gestoßen, der eine Absitzkabine für sein Pickup gebaut habe und damit durch den kanadischen Winter gereist ist.
Ah ja.
Und dieses Bild und diese, man verliebt sich ja sehr schnell manchmal, ne, in Bilder und Situationen. Und ja, das war einfach so gemütlich. Er hatte da so große Couch, so zwei große Couch drin und einen Holzofen. Und genau, daraufhin habe ich dann mich an die Arbeit gemacht, habe dann das komplett konstruiert und entwickelt und habe dann so eine Holzkabine auf einen Anhänger dann gesetzt und damit sind wir dann durch Deutschland gereist, sind da auch durch Schweden gefahren, haben da auch ein halbes Jahr noch drin gewohnt. Genau. Und wie bin ich darauf gekommen, so etwas dann in der Selbstständigkeit dann weiterzuführen, ist einfach das ganze positive Feedback, was man bekommen hat. Man war damit unterwegs, man ist in die schwedische Tundra gefahren und Leute, und die Schweden sind ja eher so ein bisschen reserviert, und die sind auf einen zugekommen und diese Offenheit, die einem entgegengebracht wurde, das war einfach schön, wenn man einfach was macht, was andere Leute begeistert. Genau, und das war so der Punkt, wo ich dann der Meinung war, okay, das wird funktionieren und auch in einer Unternehmensform.
Die Schweden sind da wahrscheinlich alle so, klopf, klopf, dürfen wir mal reinschauen oder wie war das? Also hast du immer so Führungen machen müssen? Oder?
Ja, schon häufiger. Also wenn man, vor allem wenn man irgendwo auf den Campingplatz rauffährt, dann, man baut kurz auf und dann kommen schon die ersten neugierigen Blicke. Und dann darf man natürlich einmal eine Führung geben. Aber wenn man das wirklich vom Scratch wirklich gebaut hat, dann ist man natürlich auch ein Stück weit stolz darauf und zeigt es halt auch gerne. Ne?
Und ich vermute, dass so ein Wohnwagen doch ein bisschen mehr wiegt als so ein klassischer. Kannst du das Mehrgewicht so grob beziffern? Weil es ist ja schon, also es ist wirklich hier massives Holz, nicht irgendwie, keine Ahnung, OBS-Platten oder irgendwelches anderes gepresstes Zeug, sondern es ist wirklich hier richtige, wie nennt man das, Dielen oder Bohlen oder so. Genau. Also schon wirklich massiv. Das muss doch mehr wiegen, oder? Ja.
Also ein Stück weit wiegt es auch mehr, auf jeden Fall. Aber auch so zum Vergleich, wir haben halt, wie du schon gesagt hast, wir haben wirklich Massivholz, wir haben auch eine Massivholz-Außenfassade, einfach aus 20 mm Material. Ja. Das wiegt natürlich. Und wir wiegen in etwa vergleichbares Modell, etwa, zwischen 10% und 20% mehr, je nachdem, in welcher Größenkategorie wir uns befinden.
Dafür ist aber auch die Schalldämmung besser.
Genau, oder? Also wir haben auf jeden Fall bessere Schalldämmung. Wir haben eine deutlich bessere Isolierung an sich, weil wir haben bei den meisten Fahrzeugen verbauen wir ungefähr 50 mm Isolierung aus Hanf oder Kork. Mhm. Und ja, die normalen Wohnwagen in Anführungsstrichen haben dann eher die Richtung 30 mm mit XPS, also im Prinzip
Schaum.
Genau, Schaum. Geschäumtes Material, genau.
Was ist denn eigentlich deine Befähigung, sowas hier zu bauen oder dein Werdegang? Also du musst ja durch irgendwas qualifiziert sein. Du bist ja nicht ein durchgeknallter Heimwerker, sondern du hast ja, Hast du auch ein bisschen Hintergrund, oder?
Ja, genau. Also durchgeknallte Heimwerker, Handwerker auch? Auf jeden Fall auch.
Okay, aber nicht hauptberuflich.
Nee, nicht hauptberuflich. Nicht mehr. Also ich habe auch als Handwerker gestartet. Ich habe eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker gemacht und habe dann ein Maschinenbaustudium absolviert in der Fachrichtung Fahrzeugtechnik.
Mhm. Wo denn?
Das war in Osnabrück. Aha. Genau. Und nach meinem Studium bin ich dann nach Bayern gezogen und habe dann in der Automobilindustrie bei BMW gearbeitet.
Also der Traum vieler Maschinenbaustudenten. Hättest doch einfach da bleiben können und bis zur Rente.
Auf jeden Fall. Also das war auf jeden Fall, das wäre der einfache Weg gewesen.
Ja.
Auf jeden Fall. Aber wie ich schon gesagt habe, wenn man so viel positive Energie zurückbekommt, wenn man mit Naturmaterialien arbeitet und einfach das Leuchten wirklich so sieht, auch wenn das ein bisschen kitschig klingt, das motiviert einen, oder mich hat das deutlich mehr motiviert. Und von daher haben wir den Entschluss gefasst, wir ziehen wieder zurück in den Norden. Wir ziehen also wieder in den Umgebung meiner oder unserer Familien. Und da dann die Entscheidung zu treffen, gehe ich zurück in ein Anstellungsverhältnis. Ich meine, hier oben gibt es auch die Automobilindustrie. Oder aber in die Selbstständigkeit, war das für mich relativ schnell klar, dass es hieß, okay, es geht in die Selbstständigkeit.
Aber ich stelle mir das schon ein bisschen so vor, dass es eine Sache ist, für sich selbst mal so einen lustigen Wohnwagen zu bauen und auf der anderen Seite ein Produkt zu bauen, das im Zweifel auch vielleicht nochmal viel härtere Anforderungen, keine Ahnung, Sicherheitsanforderungen vielleicht gerecht werden muss. Also von ich baue mir was selbst bis hin zu ich verkaufe was auf dem Markt, ist doch ein super weiter Weg, oder?
Absolut. Und natürlich bekommt man auch von dem einen oder anderen Handwerker auch zurückgespiegelt, ach komm, das baue ich mir selber. Mhm. Ja, kann man schon machen, aber wenn man das in einer Unternehmensform sieht, dann muss man einfach viel, viel mehr Sachen berücksichtigen.
Ja.
Sei es Produkthaftung, Langlebigkeit. Da muss ich wirklich sicherstellen, dass die Fahrzeuge, die ich baue, dann auch wirklich über Jahrzehnte auch halten.
Mhm.
Und genau, dass dann nicht auch jeder, denn ja, wenn du das für dich selber baust, ist es einfach ein anderer Schnack. Und genau, auch was das Ganze, also wir haben auch schon über das Gewicht gesprochen, diese ganze Vorarbeit, auch die Entwicklungsarbeit, die Fahrzeuge wirklich so leicht zu bekommen, wie sie mittlerweile sind, das kriegt man halt auch mit den haushaltsüblichen Mitteln, die man zur Verfügung hat, auch nicht wirklich hin. Hier ist wirklich sehr viel CNC, sehr viele CNC-Stunden, die hier reingeflossen sind. Ja.
Und ich weiß nicht, ob du darüber sprichst, aber mich würde interessieren, wie viele Hänger hast du schon verkauft? Seit wann? Und kannst du auch vielleicht mal so eine preisliche Hausnummer nennen? So, ab wann kann man mit dir hier ins Geschäft kommen?
Also gestartet sind wir, sag ich mal, grob vor einem Jahr, wo wir wirklich das Fahrzeug serienreif auf den Markt gebracht haben und haben dann ein Stück weit erstmal Vorbestellungen gesammelt, haben die dann produziert im Laufe dieses Jahres und genau, das war dann ungefähr eine Handvoll und die wurden dann alle ausgeliefert. Und dadurch, dass ja ich immer noch als Persona den Hauptteil mache, das heißt die komplette Entwicklung und auch die ganze Produktion auch führe, muss ich natürlich immer schauen, wo ich meinen Schwerpunkt lege.
Ja.
Und der war in den letzten Monaten sehr stark entwicklungslastig. Mhm. Also neue Projekte, genau, dass da einfach neue Produkte kommen.
Können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, genau, weil also so gegen Ende der Ausblick interessiert mich, aber was zum Preis für?
Ah, genau, ja, Entschuldigung. Und zwar der Preis, also in dem Fahrzeug, in dem wir jetzt hier sitzen, starten wir bei in etwa 17.500 Euro. Mhm. Dann haben wir aber wirklich schon ein Fahrzeug, was wirklich campingfähig ist.
Ja, ne? Auf jeden Fall, das würde ich auch denken, ja.
Ja. Und dann gibt es natürlich verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten und ich würde mal sagen, wenn wir die coolen Features hier mit reinnehmen, dann sind wir ungefähr bei 22.000, 23.000 Euro.
Was ist das? Whirlpool oder was ist das? Cooles Feature.
Ja, also ich würde sagen, so, es gibt hier so zwei Highlights. Und einmal ist es das große Dachfenster, was einfach mega schön ist,
toll,
weil man, hier wirklich nachts auch in die Sterne schauen kann. Und das zweite Highlight, würde ich sagen, ist die Küche. Zwar ist die Küche serienmäßig drin, aber ja, wir können diese komplette Küche auch aus dem Fahrzeug rausziehen.
Ah, okay.
Und dann hat man da wirklich auch eine Möglichkeit, draußen zu kochen.
Vielleicht ein kleines Vorzelt noch oder
genau,
so.
Genau, da ist noch ein Vorzelt dabei.
Mhm.
Und dann hat man da wirklich einfach den Wohnraum deutlich vergrößert.
Ja, toll.
Ja.
Stark. Eine Frage habe ich jetzt auch an dich, bevor ich Matthias Reichert noch ein bisschen löchern möchte. Und zwar, wieso, ich habe es ihm auch schon anklingen lassen, Wieso geht man denn, wenn man so einen festen Job hat, nachdem sich viele die Finger lecken, BMW, ich meine, das ist, kannst du machen bis zur Rente und wirst immer ein gutes Gehalt haben. Wieso sagt man so, tschüss, und ich mache jetzt den Weg des Wagnisses? Das ist doch, also warum solltest du etwas wagen, wenn du doch so viel sicher hast? Ist das so Typsache oder was hat dich dazu bewogen?
Ich glaube schon, dass es eine Typsache ist, weil das ist natürlich auch eine ganze Menge Risiko, was man da einfach auch trägt. Und ich stimme dir vollkommen zu, es ist der einfache Weg. Also man hat ein festes Anstellungsverhältnis, man kann das bis zur Rente machen und man verdient wirklich gutes Geld. Aber das sind Punkte, die für mich, vielleicht bin ich da auch ein Stück weit idealistisch getrieben, dass ich sage, okay, Geld ist mir jetzt nicht so wichtig. Also das ist nicht mein erster Motivationsfaktor, sondern es muss mir Spaß machen.
Aber es kann auch Sicherheit sein. Es muss ja nicht die Kohle sein, aber einfach zu sagen, ich habe ja fast schon ein Beamtenverhältnis dann möglicherweise und jetzt gehst du ja in eine Situation, wo du scheitern kannst, wo du auch letztendlich also deine Träume platzen können, wo deine finanzielle Planung fürs Absolut. Weitere Leben auf jeden Fall in rubbelige Zeiten kommen kann.
Aber ich wachse.
Ja, ich, innerlich.
Auf jeden Fall. Also einfach als Person auch, weil man ist... Ich habe da ungefähr fünf Jahre war ich, glaube ich, dort und hatte noch meine Abschlussarbeit geschrieben. Also es war auch verschiedene Stationen, die ich da durchlaufen bin. Aber irgendwann war man schon an dem Punkt, wo man festgestellt hat, dass die Herausforderung ein Stück weit nicht mehr da war.
Mhm. Ne? Also, so schnell. Wow.
Ja, das ist dann aber, glaube ich, auch Typsache. Ja. Also ich habe mit sehr vielen Leuten Kontakt gehabt, natürlich durch Studium, die wirklich, und im Studium ist das Anforderungslevel im Maschinenbau relativ hoch und du läufst auf einen sehr hohen, einfach eine sehr hohe Anforderung, die da an dich gestellt wird. Und sobald du in den Job wechselst, fällst du erstmal in ein Loch, weil weil die Anforderungen erstmal geringer sind. Man denkt so, boah, es geht weiter und ich habe mit sehr, sehr vielen Leuten gesprochen, die einfach das Gleiche erlebt haben und Menschen gehen unterschiedlich damit um. Manche sagen,
super, endlich mal unterfordert.
Genau. Das passt für mich und das ist ja auch völlig fein. Jeder kann da einfach seinen eigenen Weg gehen. Und andere Menschen sagen, okay, also ich habe dann schon fast so eine Art Midlife-Crisis, ich sitze hier meine Zeit nur ab. So ist es natürlich nicht. Aber die unterschiedlichsten, also wenn man selbstständig ist, dann ist es einfach ein komplett riesiges Feld, in dem man sich bewegen muss. Man muss Experte in fast jedem Segment sein.
Auch da, wo man es nicht ist.
Man muss sich halt reinarbeiten. Man wird täglich vor Probleme gestellt und muss diese dann auch bewältigen. Man muss Probleme lösen. Und klar muss man das als Ingenieur im Anstellungsverhältnis auch. Da ist es dann aber irgendwann so hatte ich das zumindest im Gefühl, dass es irgendwann eher Richtung Schema F ging.
Oder du gehst halt zum Chef, ne? Und sagst, Chef, das Problem kriege ich nicht gelöst, sag mal. Ne? Genau. Das ist ja genau schon deutlich komfortabler. Matthias, würdest du sagen, der Kevin ist so ein typischer Gründer, wie du ihn immer wieder auch erlebst in deiner täglichen Tätigkeit? Weil gefühlt würde ich sagen, der hat ja schon ein bisschen was aufgegeben, hat eine sehr starke, klare Vision und hat vor allem auch Bock, ne?
Kevin ist schon in meinen Augen und aus meiner Erfahrung heraus etwas Besonderes, weil in ihm so ein bisschen der Pionier schlummert, so wie ich es jetzt auch über die 2 Jahre, in denen wir Kontakt haben, mitbekommen habe. Also es ist meiner Auffassung nach nochmal eine Stufe höher als der normale Gründer oder die normale Gründerin, weil das natürlich auch hier was Besonderes ist, was er versucht in die Tat umzusetzen. Er greift den Trend der Reisebranche auf, des Caravanings und setzt dann eben sein i-Tüpfelchen sozusagen drauf, also seine Vision hier drauf.
Und jetzt hat Kevin ja gesagt, boah, man muss auf einmal für alles kompetent sein. So, es kommen ganz neue Fragestellungen auf einen zu, auch mit ganz neuer Dringlichkeit, so, weil man Sachen ja teilweise auch wirklich schnell lösen muss. Wie könnt ihr die unterstützen? Was ist so euer Angebot in diese Richtung, dass man auch schnell ja wirklich auf eigenen Beinen gut stehen kann?
Es gibt verschiedene Angebote, die wir unseren Existenzgründern mit an die Hand geben wollen. Wir wissen natürlich auch nicht alles. Wir haben aber ein gutes Netzwerk im Hintergrund und ich glaube, da konnte Kevin auch von profitieren. Kevin ist auf uns zugekommen, als es darum ging, Fördermittel zu akquirieren. Ich glaube, durch euren Bankberater, der hat damals uns als Wirtschaftsförderung eben empfohlen und seitdem stehen wir ständig in Kontakt. Wir haben dann gemeinsam passende Förderprogramme recherchiert. Da möchte ich einmal nennen, das Mikrostarterdarlehen der N-Bank oder aber KfW-Gründerkredit, ich glaube, den du dann auch final tatsächlich beantragt hast mit Hilfe der Bank, mit Hilfe des Kreditinstitutes hier vor Ort. Und ja, darüber hinaus stehen wir ständig in Kontakt. Ich möchte vielleicht noch ein Beispiel nennen, das jetzt auch etwas besonders ist, weil Kevin nun auch mit seinem Produkt auf Messen, sowohl auf Inlands- als auch auf Auslandsmessen, Auslandsmessen glaube ich noch nicht,
genau.
Aber vielleicht kommt das ja auch irgendwann mal
in Holland. Ja, genau, das ist ein passender, glaube ich, Markt, ja.
Es gibt nämlich ein ganz tolles Förderprogramm der N-Bank bzw. des Landes Niedersachsen, nennt sich Messeförderung des Landes Niedersachsen, was über die N-Bank beantragt
werden kann. Nur für Messe?
Genau.
Ja. Ah, witzig.
Und da gibt es 2.000 Euro für wirklich verlorene Förderung, verlorene Zuschüsse, wenn Kevin auf Inlandsmessen ausstellt. Und 4.000 Euro wären das dann auf Auslandsmessen. Vorausgesetzt ist eben, dass die jeweilige Fachmesse im Auma Messekalender enthalten ist. Aber ich glaube, da konntest du schon zweimal oder sogar dreimal von profitieren. Also,
was heißt denn für verlorene Zuschüsse?
Verlorene Zuschüsse bedeutet geschenktes Geld. Aber verlorene Zuschüsse ist der Fachausdruck und hört sich immer.
Okay. Ja,
also ist der Fachausdruck.
Okay, alles klar. Und also genau, verloren aus Sicht des Gebers quasi. Ja. Ne? Alles klar, nicht rückzahlbar würde ich
nicht
so.
Nicht rückzahlbar ist der,
genau. aus meiner Förderungserfahrung sagen, die sich aber auf den privaten Bereich dann eher beschränkt. Okay, wie seht ihr denn dann eure Rolle? Seid ihr als Wirtschaftsförderung, ich weiß nicht, seid ihr die Hebamme, die bei der Geburt hilft? Seid ihr die Mutter, die das Ding großzieht? Seid ihr der Sparringspartner, der auch mal einen auf die Glocke gibt, wenn es sein muss? Was ist so euer Selbstbild als Wirtschaftsförderung?
Also tatsächlich sehen wir uns als Sparringspartner. Mhm. Zumindest bieten wir das den Existenzgründerinnen und Existenzgründern an. Das wird natürlich in unterschiedlicher Art und Weise angenommen. Das kann auch jede Person für sich selber entscheiden. Bei Kevin ist es so, er nimmt das gerne in Anspruch und ich glaube, er schätzt auch dann unseren Rat. Gleichwohl wissen wir natürlich auch nicht alles, aber wir verfügen über ein gutes, breites Netzwerk und können dann eben auch, wenn wir selber nicht mehr Bescheid wissen, weitervermitteln. Aber ich glaube, Kevin muss da auch nochmal.
Genau, da hast du schon zweimal das Netzwerk erwähnt, da wollte ich auch nochmal nachhaken. Gibt es da ein Beispiel für? Also wo war das Netzwerk quasi sinnvoll und nützlich für dich?
Also das grundsätzlich stimme ich da auf jeden Fall Matthias zu. Also ich sehe die Wirtschaftsförderung auf jeden Fall auch als Sparringpartner, wo man dann auch als Gründer selber beeinflussen kann oder selber entscheiden kann, wie viel möchte ich das in Anspruch nehmen und wie viel nicht. Und von daher eine sehr ungebundene Zusammenarbeit, die mir sehr, sehr gut gefällt. Und wo das Netzwerk zu tragen kommt, Ich würde mal sagen, wenn man, und als Gründer, hatte ich schon erwähnt, man steht häufiger vor Problemen und man muss Probleme lösen. Mhm. Und wenn man jemanden hat, den man fragen kann, kann es sein, dass man sich da sehr, sehr viel Zeit, sehr, sehr viel Recherchearbeit
spart. Weil der das schon mal durchgemacht hat, das Thema.
So, und dann reicht es manchmal einfach aus, zu fragen. Und ja, alles klar, ich habe mal was gehört, oder? Mhm. Ich könnte zumindest jemand anderen fragen.
Ja.
Ich habe von meinem Dad schon damals mitbekommen, dass es heißt, oder dass er gesagt hat, du musst nicht alles wissen, du musst nur wissen, wo es steht.
Ja.
Und das ist einfach so wahr, dass man einfach Leute fragen kann oder dass man einfach wissen muss, wo man recherchieren kann.
Ja, ja, glaube ich, ganz wichtig. Und sowas wie jetzt so eine, also Kreditvergabe, ihr habt dann ja anscheinend gesagt, so hier Förderprogramm hier und da kann auch nochmal irgendwie ein bisschen Anschub kommen, Matthias. Das heißt, haben das viele Gründer gar nicht auf dem Schirm, weil eigentlich muss man ja sagen, die monetäre Unterfütterung ist ja an sich erstmal der Sprit, den ich ganz am Anfang brauche, denn ich muss ja irgendwo mit loskommen. Ist das ein Punkt, wo viel Beratung nötig ist in deinen Augen?
Ja, absolut. Die Existenzgründer und Existenzgründer wählen in der Regel den ersten Weg immer zur Bank, zum Kreditinstitut und gerade in diesem Mikrobereich, ich sage jetzt mal im Bereich von 0 bis 50.000 Euro, da sind die Kreditinstitute sehr risikoscheu und verweisen deswegen gerne auf die öffentlich zugänglichen Fördermittel.
Okay. Und da braucht man ein bisschen extra Know-how und...
Genau. Genau. Also da gibt es eben, wie schon angesprochen, gute Produkte, N-Bank, Mikrostarterdarlehen oder aber auch KfW-Gründerkredit, die dann gerne auch genutzt werden und wo dann auch die Kreditinstitute hier vor Ort unterstützen.
Okay. Kevin, letzte Frage an dich. Ich würde gerne was von deinen Zukunftsplänen hören, und zwar einmal, Wo stehst du in 3 Jahren und wo stehst du in 20 Jahren?
Okay, sehr spannend. Okay, also Zukunftspläne. Also ich hatte ja schon einmal angedeutet, dass ich auf jeden Fall auch viel in der Zukunft auch arbeite, neue Projekte auch einfach auf den Weg bringen möchte. Weil das, was wir hier stehen haben, ist schön und gut und gemütlich, aber das deckt wirklich nur einen kleinen Teil der Zielgruppe ab. Und habe da auch schon zurückgespiegelt bekommen, dass da größere Fahrzeuge gerne gewünscht sind, die komplett ausgestattet sind mit Badezimmer und natürlich alles drin.
Nächste Komplexitätsstufe, Rohre.
Absolut. Ja, also das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Da bin ich jetzt aber eigentlich so weit, dass wir Ende diesen Jahres dann auch wirklich einen großen Wohnwagen auch bauen werden, der wirklich in der 4 bis 5 Meter Klasse dann auch einfach mitfahren kann und auch die großen Hersteller sich da, glaube ich, nicht verstecken braucht.
Wahnsinn.
Und wo sehe ich mich in 3 Jahren? Ja, also in 3 Jahren sehe ich mich auf jeden Fall noch mit einer größeren Modellvielfalt. Mhm. Wir bieten auch individuelle Lösungen an, individuelle Absitzkabinen für Pickups und so weiter. Ne? Das ist einfach immer was Interessantes, immer was Neues, immer andere Gegebenheiten, die man dann für jeden Kunden dann lösen kann. Und ja, ich glaube, in 3 Jahren... Ich bin da komplett offen. Es wäre cool, wenn ich so den einen oder anderen Mitarbeiter vielleicht hätte, der auch Bock darauf hat, mit an dieser ganzen Geschichte zu arbeiten. Genau. Und in 20 Jahren. mir liegt es auf der Zunge, dass ich sage in Rente.
Ach so.
da muss ich jetzt vorsichtig sein. Nee. Also mein Traum ist es schon, ein Stück weit auch in Schweden auch ein Häuschen zu haben. Also da auf jeden Fall. Und wenn man das noch ein Stück weit verbinden kann, auch das Berufliche da noch unterbringen kann und so ein bisschen was nebenbei macht, was man aber nicht mehr unbedingt muss, dann ist es eigentlich eine Win-Win-Situation.
Prima. Dann sage ich vielen Dank euch beiden.
Danke dir.
Wir werden hier regelmäßig nachschauen und vor allem auf das nächste Modell mit 4-5 Metern bin ich schon sehr gespannt. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war der B&P Business Talk, der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg, präsentiert von Business and People. Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.